Jesus Christus, danke, danke dafür, dass du dich uns offenbarst. Danke, dass wir mit dir und durch dich eine herrliche Perspektive haben, eine herrliche Erwartung, eine herrliche Zukunft. Ich möchte dich bitten, Herr, dass wenn wir heute dein Wort lesen, es studieren, dass du durch deinen Geist uns diese Perspektive und diese Hoffnung und diese Erwartung in unseren Herzen groß machst, dass es für uns so eine Freude wird und dass es uns ausrichtet, festigt, Herr. Ich bete das immer und immer wieder, weil ich das einfach von dir erbeten möchte. Jesus Christus, stelle du dich zu deinem Wort und rede selbst durch dein Wort zu jedem einzelnen Herzen. Du kennst es, du weißt es, du weißt, was es braucht. Und darum ist mein Gebet, Herr, dass du jedem gibst, was er braucht. In deinem Namen will ich es bitten, Jesus. Amen. Ich bitte euch mit mir die Bibel, eure Bibel im 2. Petrusbrief aufzuschlagen, wenn ich es noch nicht getan habe, im Kapitel 3. Wir studieren die letzten Verse dieses Abschnitts, dieses Briefes. In diesen Versen, in diesem Kapitel, in diesen Zeilen, nimmt Petrus nochmal die Gemeinde, die geliebte Gemeinde, hoch hinauf. Er nimmt sie hoch hinauf und zeigt ihnen anhand der Schrift, beziehungsweise er zeigt ihnen, was auf sie wartet. Er gibt ihnen eben eine herrliche Perspektive und mit diesen Zeilen möchte er die Gemeinde ihre Gesinnung, ihr Denken und ihre Haltung aufwecken. Er will in ihnen diese Vorfreude und diese Perspektive, will ihnen das groß machen, indem er das tut, dass er ihnen sie daran erinnert, was das Wort Gottes eigentlich dazu zu sagen hat. Also er möchte durch das Wort Gottes die Gemeinde, die Geliebten, mit dieser Perspektive ausrichten. Er nimmt sie, wie gesagt, sehr, sehr hoch hinaus, höher geht's nicht mehr, in die Erwartung dessen eigentlich, was wir mit dem Kommen Jesu Christi und seiner Wiederkunft empfangen werden, bekommen werden. Er hat ja sehr hoch angefangen, indem er in dem ersten Kapitel diesen kostbaren Glauben entfaltet hat und was er bedeutet. Und dann musste er sehr tief gehen in dem Sinne, da musste er über den falschen Glauben reden, über den falschen Lehrer. Und nachdem er das getan hat, steigt er wieder mit uns auf diesen Berg und spricht zu uns Geliebten als Gemeinde und mit dieser Perspektive nochmal wirklich ja, einen guten, einen schönen, einen hohen Ausgang zu haben. Das ist Vers 13 und ich möchte ihn schon mal euch vorlesen. Darauf läuft das hinaus. Schaut mal, Vers 13 heißt es: Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen die Gerechtigkeit wohnt. So, darauf geht's hinzu und das ist, was er ihnen sagen möchte. Darauf will er sie ausrichten. Was können sie erwarten? Was sollen sie erwarten? Auf was sollen sie wirklich warten? Und er zeigt ihnen diese herrliche Perspektive. Und bevor er aber so weit und so hoch mit ihnen geht, muss er trotzdem noch einmal kurz runter. Zwar nicht mehr ganz so tief, wie im zweiten Kapitel war, aber er warnt sie und richtet sie nochmal aus und sagt, es werden Menschen geben, die sie für diese Erwartungshaltung sich über sie lustig machen werden. Es werden Menschen geben, die diese Erwartungshaltung und diese Hoffnung der Geliebten, sie wird für sie, die werden sie nicht verstehen. Sie werden sie nicht glauben und sie werden sich sogar darüber lustig machen. Und die Art und Weise, wie diese Menschen mit der Wiederkunft Jesu umgehen werden und wie sie auch die Geliebten, die Gemeinde, mit ihnen da umgeht, da Petrus möchte, dass sie da fest sind, dass sie da eben sich da nicht erschüttern lassen, dass sie aus ihrer Festigkeit da nicht rausfallen und wirklich diese Perspektive und diese Ausrichtung haben. Und wie macht er das? Was ist sein Anliegen? Er sagt, wir sollen darin wirklich fest sein und eine lautere Gesinnung, eine aufgeweckte Gesinnung haben in der Weise, was die Propheten und das Neue Testament, die Apostel Jesu über diese Wiederkunft und Jesu gesprochen haben. Also er möchte sie daran erinnern, was sagt das Wort Gottes über die Wiederkunft, damit diese Erwartung und diese Hoffnung wirklich lebendig da ist. Und ich möchte euch einfach bitten, mit mir noch ein bisschen Geduld zu haben. Wir haben noch, glaube ich, 2 Bibelstunden bis zu Sommerferien. Und bis dahin möchte ich mit euch hier durchgehen und ich hoffe, dass wir vor den schönen Sommerferien zumindest bei diesem herrlichen Ausblick dann sind, was uns wirklich erwartet. Ja? Aber davor müssen wir noch mal einfach kurz mit dem Petrus runter und diese ja, er sagt, und schaut mal nochmal Vers 3, er sagt, und dies zuerst wisst, dass in den letzten Tagen Spötter mit Spötterei kommen werden, die nach ihren eigenen Begierden wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles von Anfang der alles so von Anfang der Schöpfung an. Also das ist, was er sagt, okay, bevor wir auf diesen Berg hingehen oder bevor ich euch daran erinnere, was auf uns wartet und was, worauf wir wirklich warten sollen, dann sagt, das müsst ihr aber zuerst wissen, Menschen werden sich darüber lustig machen. Also Spötter werden kommen, sie werden diese Dinge nicht glauben und diese werden sich darüber eben mit Spötterei darüber reden. Warum sie das tun, haben wir uns in den letzten Bibelstunden angeschaut, was der Hauptgrund ist. Aber was sie tun, letztendlich tun werden, sie werden leugnen, dass es eine Wiederkunft Jesu gibt und sie werden leugnen, dass es ein Gericht gibt. Also diese zwei Merkmale, das ist Vers 4, und sagen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Das ist das, was sie sagen. So, wo ist Jesus? Wo ist seine Wiederkunft? Ihr redet die ganze Zeit, er wird wiederkommen, er kommt wieder, wo ist er? Und da, also sie leugnen die Verheißung seiner Ankunft. Und das Zweite ist, denn seitdem die Väter entschlafen ist, und dieses Zitat sagt, es gibt kein Gericht, denn ist es offensichtlich klar, mit dem Kommen Jesu ist natürlich für die Gemeinde, für die Geliebte, kommt eine herrliche Hoffnung. Kommt die Erfüllung der herrlichen Hoffnung. Es kommt eben die Erfüllung der Verheißung, aber für die Gottlosen ist natürlich Gericht. Die in ihren Begierden wandeln und in ihren Begierden leben, die Gottlosen, die Ruchlosen, wie Petrus sie bezeichnet, auf sie wartet letztendlich Gericht. Und sie leugnen genauso die Wiederkunft. Und vor allem aber leugnen sie das Gericht. Und das ist etwas, was in unseren Tagen auch unter den sogenannten Lehrern und falschen Propheten oder ich sage Lehrern unter den Christen gang und gäbe. Dieses Verständnis, es wird kein Gericht geben. Wenn Gott kommen wird, falls Jesus kommen wird und wenn sogar solche das behaupten, dann aber also die Leugnung, dass Gott die Ruchlosen, dass Gott die Spötter, dass Gott die Gottlosen richten wird, das wird geleugnet. Ist natürlich verständlich, warum. Sie leben in den Begierden. Und sie lieben die Begierden und sie drehen sich das und so zurecht, dass sie sagen, Gott hat damit kein Problem. Also wenn Gott damit kein Problem hat, wird er natürlich auch nicht kommen und uns richten. Interessant, wie Petrus sie nennt. Ich möchte euch da ganz kurz nochmal mit hineinnehmen. Er spricht von den Menschen, die die Wiederkunft Jesu leugnen und das Gericht leugnen. Er spricht von ihnen als Spötter. Dieser Begriff Spötter kommt mit Spötterei, das heißt, sie sind Spötter und sie werden spotten. Ja? Und zuerst geht es natürlich um, wer sie sind und dann natürlich, was sie sagen, also worin liegt eigentlich der Spott. Und wenn man ein kleines Studium sich gönnen möchte in der Schrift und sich die Zeit nimmt, man kann gerne zum Beispiel die Psalmen nehmen und man kann gerne die Sprüche nehmen, die sind sehr gut dazu geeignet und nach dem Begriff Spötter schauen. Und dann kann man einiges finden, was die Bibel über Spötter sagt. Und man wird herausfinden, dass gerade zum Beispiel im Buch der Sprüche, dass die Spötter eigentlich eine Kategorie sind von den Menschen, die die Bibel als Narren bezeichnet. Oder Narr. Ja? Das sind, oder Tor. Kennt ihr, ist das richtig? Also nicht, ja okay, Tor, ja. So diese Torheit vor Gott, die Menschen, die Tor sind, ja, also das ist dieser Begriff. Und da kennt die Bibel gerade die Weisheitsliteratur, die Sprüche, die setzt wie so einen Oberbegriff und sagt Mensch als ein Narr oder Mensch als ein Tor. Und dann gibt es verschiedene Unterbegriffe, Unterbeschreibungen, was ist dieser Mensch? Und ich gebe euch nur ein paar Beispiele. Zum Beispiel sagt die Schrift, es sind Einfältige. Und wenn sie also von einem Toren redet, ist das richtig, von einem Tor? Ja, Toren redet, dann ist es ein Einfältiger oder ein Unverständiger. Das sagt die Bibel zum Beispiel, das ist ein Narr oder ein Tor. Der ist unverständig oder ist einfältig. Naiv, versteht Dinge nicht, begreift Dinge nicht, wird schon gut gehen, ja, ist einfältig da. Das ist eine Umschreibung eines Toren. Oder das ist ein Selbstgefälliger. Die Bibel kennt sogar den Begriff, ein selbstgefälliger Idiot. Das ist echt hart, ja. Aber in Sprüchen wird als selbstgefälliger Idiot oder Rüpel oder Taugenichts bezeichnet. Also einen, die sich selbst gefallen wollen Und das ist auch so ein Tor. Es gibt weitere Beschreibungen, zum Beispiel Verdorbene. Und dann im Zusammenhang auch Verdorbene taugenix. So wie bei Obelix. Ja, taugenix. Es gibt Bezeichnungen Dummkopf. Auch ist ein Tor, also ein Dummkopf. Und mit jedem hebräischen Begriff der Bezeichnung eines Narren oder eines Toren kommen so Aspekte von diesen Menschen raus. Und was sie tun, was sie nicht tun, was sie glauben, nicht glauben, was sie machen, was sie nicht machen. Nochmal, das ist ein interessantes Studium. Und dann, und unter anderem, neben all diesen verschiedenen Bezeichnungen eines Toren, gibt es eben auch den Spötter. Also der Spötter ist einer von aus dieser Reihe. Und das, was ein Spötter eben ausmacht, ist, dass er eine Arroganz und Verachtung. Also ein Spötter ist der arrogant ist und alles verachtet. Wir haben beim Studium der falschen Lehrer, falschen Propheten ihre Arroganz und uns angeschaut. Und hier spricht Petrus jetzt bezeichnet eben als Spötter. Das heißt, der Spötter ist der, der in seiner Überheblichkeit keine Zurechtweisung Gottes akzeptiert. Ein Spötter ist der, der, obwohl er den Willen Gottes kennt und obwohl er vom Willen Gottes gehört hat, er diesen Willen Gottes nicht wahrhaben will oder nicht annehmen will, und eben in dieser Weise darauf reagiert mit Spott und Hohn. Es ist also keiner, der den Willen Gottes nicht kennt, sondern er wird zum Beispiel ermahnt, er wird unterwiesen, ihm wird die Wahrheit offenbart, aber er ist absolut nicht bereit, es anzunehmen. Und da zeigt sich seine Überheblichkeit. Also ein Spötter ist ein Überheblicher. Er macht sich über alle anderen lustig, weil er denkt, er hat die Weisheit mit Löffel gefressen. Das ist ein Spötter, weil er glaubt, er weiß alles, er hat alles verstanden und niemand kann ihm das Wasser reichen, niemand kann ihm sagen so oder so, sondern er weiß, wie es alles funktioniert und darum spottet er über die anderen, weil er natürlich die Weisheit in Person ist. In interessanter Weise, gerade im Buch der Sprüche, wird dann gegenüber diesen Narren oder den Toren mit allen Aspekten eine Person uns offenbart, die Weisheit in Person. Nur als Beispiel Sprüche 8 werde ich im Laufe des Studiums auch euch nochmal vorlesen. Und das ist Christus, das ist Jesus Christus, die personifizierte Weisheit. So, das ist kein Narr, das ist kein Dummkopf, das ist kein so, das steht im Gegensatz zu den Menschen. Und da wird unser Christus dann in dem Buch der Sprüche als die Weisheit. Die Weisheit spricht da. Und wir werden einen herrlichen Abschnitt da kurz dazu lesen. Heute oder vielleicht in der nächsten Bibelstunde noch dazu. Aber auf jeden Fall, das ist, und Petrus beschreibt also von ihnen und sagt sogar, und das ist interessant, er sagt, dass die Bibel, und ich will es einfach euch, ich informiere euch, also das ist nur um euch abzuholen, die Bibel sagt, dass es keinen Sinn macht, einen Spötter zurechtzuweisen. Die Bibel sagt sogar, brauchst du nicht machen. Denn wenn du zu einem Spötter gehst und ihn zurechtweist, dann wirst du nur Ärger davon bekommen. So, dein Spötter reagiert nie in einer Einnahme oder in einer Buße oder in einem sich drunter stellen und demütigen. Es endet immer im Krieg. Das ist, wenn du zu einem Spötter gehst und dann wird sich sein Wesen darin offenbaren. Da sagt die Schrift, Sprüche 9, Vers 7, könnt ihr gerne nachlesen, sonst komme ich nicht zu dem Eigentlichen. Sprüche 13, Vers 1, und dann könnt ihr auch weitersuchen, wenn ihr wollt. Wie gesagt, das wäre ein persönliches, interessantes Studium, mal all diesen nachzugehen und diese Persönlichkeiten kennenzulernen und in ihrem Verhalten. Wenn man so ein Studium macht, nur nebenbei, dann bekommen die Sprüche auch, dann sind es nicht einfach nur so kurze Statements, sondern dann bekommen sie einen anderen Charakter, den die Stellen Mensch, den gefallenen Menschen gegenüber dem offenbarten Sohn Gottes da. Aber so viel dazu. Also wenn Petrus darüber spricht und sagt, es kommen Spötter, dann meint er, er redet von solchen, die nicht zurechtgewiesen können. Die denken, sie haben alles verstanden, die denken, sie haben die Erkenntnis, aber sie verstehen eigentlich gar nichts. Und man kann sie nicht zurechtbringen. Habt ihr euch darüber Gedanken gemacht, als wir über die falschen Lehre zum Beispiel studiert haben, mit welcher Gewissheit Petrus darüber sprach, dass auf sie das Gericht wartet? Man könnte doch sagen, Petrus, aber vielleicht tun sie Buße. Oder? Vielleicht kehren sie um. Wieso kannst du so mit Gewissheit und sagen, der Petrus sprach ja darüber, dass das Gewiss nicht schlummert, das Gericht nicht schlummert und nicht zögert. Es wird gewiss über sie kommen. Warum konnte sie über diese falschen Propheten und diesen falschen Lehrer mit so einer Gewissheit ihnen das Gericht verkündigen? Aus dem Grund, weil sie sich als Spötter offenbart haben. Und er weiß, Spötter kehren nicht um. Sie werden weiter ihre Spötterei treiben und werden auch darin umkommen. Und das ist das, was ja immer wieder die Schrift sagt. Sie werden in diesen Dingen umkommen. Sie sind nicht belehrbar. Es ist schon interessant, dass die Schrift sagt, sie sind unbelehrbar, lass es sein. Jesus würde sagen, den Staub von den Füßen abschütteln und weitergehen. Und dann aber sagt die Schrift auch, dass das Einzige auf sie wartet, ist Gericht. Das ist, was die Spötter erwartet. Und in diesem Zusammenhang hat Petrus über sie geredet und darum auch gesagt, oder darum konnte auch so diese Dinge behaupten, dass was auf sie wartet, letztendlich Gericht ist. Schaut mal, warum oder woher, oder ich will sagen, die Spötter also zeichnen sich dadurch aus, dass sie, obwohl sie zurechtgewiesen werden, und das heißt, obwohl man ihnen den Willen Gottes offenbart, sie diesen Willen nicht annehmen wollen und dann das verdrehen. Und jetzt erinnert ihr euch, was in Vers 16 nochmal stand, im gleichen Kapitel? Da heißt es, Petrus sagt, er redet von den Briefen des Paulus und sagt, dass in ihnen einiges schwer zu verstehen ist, oder? Und was sagt er? Was die Unwissenden und Ungefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Das ist der Zusammenhang. Er redet über die Spötter und sagt, die sind so arrogant, sie denken, sie verstehen das, sie denken, sie wissen die Dinge und begreifen und verstehen gar nichts über die Wiederkunft. Sie leugnen die Wiederkunft Jesu, obwohl sie eigentlich in den Schriften sowohl im Alten Testament wie im Neuen Testament verheißen ist. Aber sie leugnen das. Warum? Weil sie unwissend sind und ungefestigt sind. Und sie verdrehen das zu ihrem eigenen Verderben. Sie werden darin umkommen. Natürlich, wenn sie es leugnen, wenn sie nicht daran glauben, dann werden sie darin umkommen. Und diese kannst du nicht belehren. Du kannst sie nicht davon überzeugen. Aber sie machen sich lustig, sie verspotten andere und sagen, ihr glaubt an so einen Blödsinn? Du glaubst wirklich, es wird sich was ändern? Du glaubst wirklich, Jesus wird wiederkommen? Wirklich? Wie machen sie das? Oder ich möchte noch ganz kurz bei diesem kleinen Exkurs bleiben. Es ist, schaut mal, die Spötter spotten, und wir haben am Sonntag Psalm 2 gelesen, da gibt es jemanden, der auch spottet, gell? Das ist der Herr. Die wollen ihn loswerden, sagt, wo ist das Gericht? Wo ist die Ankunft? Was soll das drohen? Es gibt keine Konsequenzen, kann leben, wie ich will. Gott hat mir kein Problem. Und sie spotten, das heißt, in dieser Art und Weise so zu glauben, beziehungsweise so zu reden, das ist Spott. Und die Schrift sagt, Gott spottet über sie. Sie spotten, sie lachen aus, die Gläubigen, die Gemeinde, aber die Bibel sagt, aber Gott lacht sie auch aus. Darf ich euch Psalm 2, Vers 4 kennen wir, richtig? Geht mit mir in Psalm 37. Ich möchte euch ein, zwei andere Psalmen zeigen, die genau auch darüber reden. Psalm 37. Verse 12 bis 13, wenn ihr sie euch aufschreiben wollt. Ich belasse es dabei, indem ich die zwei Verse lese. Der Gottlose sinnt gegen den Gerechten und mit seinen Zähnen knirscht er gegen ihn. Der Herr lacht über ihn, denn er sieht, dass sein Tag kommt. So, dieser Gottlose, das ist die Feindschaft gegenüber den Gerechten, die natürlich auf was warten? Auf Gott, der die Gerechtigkeit wiederherstellt und ihn den rettet. Und dann heißt es, der Herr lacht über ihn. So, die lachen über die Gläubigen. Wie könnt ihr so einen Blödsinn glauben? Und der Herr lacht über die, weil er weiß, dass sein Tag kommt. Warum habe ich diesen Text gewählt? Weil im Kontext vom Petrusbrief von diesem einen Tag dann die Rede sein wird. Petrus sagt, der Tag kommt. Gott hat es versprochen, hat es verheißen. Und er wird kommen. So, die lachen gerade noch, aber dann kommt der Tag, dann wird ihnen das Lachen vergehen. Da wird Gott lachen. Nicht nur wird, er lacht schon, weil er weiß, es kommt. Geht mir mit mir in Psalm 59 vielleicht noch einmal. Da möchte ich euch ab Vers 2 vorlesen. Der Kontext ist die Spannung zwischen Saul und David. Und wir wissen erst, dass David ein Typus auf Christus ist, richtig? Und wir wissen auch, dass zum Beispiel Hiob ein Typus auf Christus ist. Und das, was ich euch gleich lesen möchte, ich, dass ihr das im Hinterohr oder Hinterkopf habt, auf wen jetzt, von wem hier die Rede ist. Ja? Schaut mal Vers 2. Befreie mich von meinen Feinden, mein Gott. Bring mich in Sicherheit von denen, die sich gegen mich erheben. Befreie mich von denen, die Böses tun, und rette mich von den Blutmenschen. Denn sie lauern auf meine Seele, starke greifen mich an, ohne mein Vergehen und ohne meine Sünde. Herr, ohne eine Schuld meinerseits laufen sie an und gehen in die Stellung. Wache auf, mir entgegen und sieh. Merkt ihr das, ja? Es ist so, wieder der Psalmist sagt, ich habe keine Schuld, ich habe kein Vergehen, und sie lauern und wollen ihn fangen. Und wir sehen, das ist eine herrliche Verheißung von unserem Herrn Jesus Christus. Und in gleicher Weise wie bei Hiob ist es hier gewesen. Und jetzt schaut mal auf Vers 6, was ist die Reaktion? Und du, Herr, Gott der Herrscharen, Gott Israels, erwache, heimzusuchen alle Nationen. Und wir merken, dass es über David hinausgeht. So, es geht auch über Saul hinaus. Hier geht es um die Nationen, die sich in Stellung legen, Nationen, die sich gegen ihn auflehnen, obwohl da Gerechtigkeit und keine Schulden, keine Sünde mehr da ist. Und jetzt schaut man, dann heißt es Vers 7, am Abend kehren sie, heimzusuchen alle Nationen, Vers 6 am Ende, sei keinem gnädig von den treulosen Götzendienern. Am Abend kehren sie wieder, heulen wie Hunde und umkreisen die Stadt. Sie lassen ihren Mund Böses reden, Schwerter sind auf ihren Lippen, denn sie denken, wer hört? So, Beschreibung dieser, die Angriffe starten, die sich auflehnen gegen ihn. Und dann heißt es, was machen sie? Sie sagen, wer hört? Wer kann uns schaden? Oder wer wird uns dafür bestrafen? Wer hört das Ganze, wenn wir so reden, wenn wir spotten, wenn wir höhnen, wenn wir auslachen, wenn wir gegen die Gesalbten reden, gegen den Heiligen reden? Wer hört das? Wer soll uns bestrafen? Gott, wieso kommt kein Feuer vom Himmel? Wieso kommt kein Blitz vom Himmel? Versteht ihr? Das ist Spott. Menschen sagen, du sagst, es gibt einen Gott. Ich sage, ja, guck mal. Ich lästere ihn, und dann fange ich an, Gott zu lästern. Oder sage ich, mache jetzt mal, und wo kommt das Gericht? Wo ist der Blitz? Wo ist die Strafe? Guck mal, mir geht's gut. Versteht ihr? Das ist Höhnen, Spotten. Ihr redet vom Gericht. Ihr redet, dass das Leben, wie ich lebe, Konsequenzen hat, dass es böse ist. Wo ist das Gericht? Es gibt kein Gericht. Es gibt keine Strafe. Sie höhnen. Das ist der Spott der Spötter. Davon ist die Rede. Jetzt schaut mal Vers 9. Du aber, Herr, wirst über sie lachen, spotten über alle Nationen. So, sie verhöhnen Gott und sagen, nein, es passiert eh nichts. Und dann sagt er, aber nein, du wirst lachen und du wirst über sie spotten. So, ihr Spott gegenüber Gott und den Geliebten wird sich wenden, und dieser Spott kommt zurück. Und das Lachen, wie gesagt, am Ende lacht Gott. Und die Seinen, mit dieser Perspektive natürlich. So, ich wollte gerade sagen, ich belasse dabei. Dabei belasse ich es nicht. Ich gebe euch nur ein kurzes Beispiel Gesundheit. Ja. Ich gebe euch nur ein kurzes Beispiel, weil ich finde, wisst ihr was, ich glaube, manchmal tut es gut, mit Gott zu lachen. Manchmal kann man mit Leid und mit mit Angriffen und mit was weiß ich, mit Angriffen des Feindes kann man vielleicht manchmal so sein, gut darüber zu lachen, natürlich mit Gott zu lachen, weil man die richtige Perspektive hat. In dem Sinne, wer zuletzt lacht, lacht am besten, ja. Und ich möchte nur ein Beispiel geben, okay? Geht mit mir ins erste Buch Mose, Kapitel 11. Ich zeige euch, wie Gott spottet und wie Gott lacht. Weil es heißt ja, dass Gott spotten wird, oder? Über die Spötter. Dass Gott lachen wird über die. Und jetzt ist, kennt ihr eine Begebenheit, wo Gott mal gespottet hat? Ich möchte euch kurz eine zeigen, die ihr kennt. Und wenn ich sie vorlese, vielleicht wird es auch sofort klar, bei welcher Gelegenheit spottet Gott über die Menschen, die ihn spotten. 1. Mose habt ihr? Kapitel 11 habt ihr auch? Turmbau zum Babel-Geschichte kennt ihr? Um was geht's da? Die Geschichte beginnt dahin, schaut mal, da müsst ihr ganz kurz nochmal zu Kapitel 7 gehen mit mir. Zu dem Vers 1, da heißt es: Und der Herr sprach zu Noah, geh hin in die Arche, du und dein ganzes Haus. Nee, das ist nicht das, was ich wollte. Sofort. Kapitel 9. Nicht in dem, wo in die Arche, da, wo er schon rauskam, da will ich mit euch hin. Schaut mal, Kapitel 9, Vers 1. Und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde. So, der Bund, den Gott mit Noah geschlossen hat, in ähnlicher Weise wie mit Adam, die sollen die Erde füllen. So, und fruchtbar sein. Aber was macht der Mensch? Dann haben wir den Stammbaum und die Nachfolger. Und dann kommen wir Kapitel 11, nicht weit davon, oder? Wir sind nicht weit entfernt. Macht der Mensch das? Geht er in, bevölkert die Erde? Füllt er die Erde? Nein, sie suchen sich einen Platz, einen Ort und bleiben zusammen und sagen, hey, wenn wir jetzt alle uns zerstreuen, dann kriegen wir nichts auf die Beine. Wir müssen es zusammentun und zusammen sind wir stark und zusammen können wir sogar Dinge, die wir alleine eben nicht können. Ihnen geht es nicht darum, mit Gott können wir Dinge, sondern wir brauchen einander und dann können wir Großes erreichen. Und dann bauen sie nämlich einen Turm, oder? Und dann machen sie, und jetzt Vers 3, schaut mal, das ist jetzt, zeige ich euch kurz diese humorvolle Szene. Und dann Vers 3 heißt es, und sie sagten einer zum anderen, auf. Dieser hebräische Ausdruck meint, los geht's, machen wir uns auf, so packen wir es an, so auf die Art, ja, so, das ist so ein schwieriger Ausdruck, aber das drückt so auf, lasst uns Ziegel streichen und brennen. Also sie beginnen etwas zu schaffen, miteinander etwas zu machen, was ihnen hilft, was? Sie wollen einen Turm bauen bis zum Himmel. Mit welchem Ziel? Babylon, hinter dem Namen Babylon steckt, oder die Bedeutung von Babel und Babylon bedeutet Turm zu den Göttern. Das heißt, sie sagen, komm, wenn wir zusammenbleiben, wir finden und schaffen einen Weg in den Himmel, Gott muss nicht runterkommen, wir gehen zu Gott. Dahinter steckt viel, ich will das jetzt nicht alles auslegen und ausmalen, aber das heißt, der menschliche Versuch, in diese Einheit, in einer Sprache und in einer Gesinnung, in all diesem, einen Weg zu finden und eben zu Gott zu kommen, zu den Göttern in dem Fall. Lass uns da hochgehen. Katastrophe, oder? Unmittelbar nach der Sintflut, ja, haben wir diese Situation. Aber die sagen, also wir wollen hoch. Jetzt schaut mal, dann passiert all das und dann Vers 5 heißt es, und der Herr fuhr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen. Und man könnte sich fragen, wieso muss der Herr herabfahren, oder? Das ist doch allwissend. Muss Gott sagen, hey, keine Ahnung, was sie da unten treiben, ich muss mal schauen und dann muss ich halt mal runter und kontrolliere ich mal. Nein, das ist Spott. Was wollten sie? Sie wollten hinauf. Und Gott sagt, okay, ihr wollt hinauf? Nee, ich komme mal runter. Nicht, dass Gott runterkommen muss, versteht ihr? Schaut mal Vers 7. Guckt mal, auf, lasst uns herabfahren. Wie hat es angefangen? Auf, lasst uns Ziegel brennen. Los geht's. Gott sagt, so wie sie gesagt, los geht's, machen wir einen Turm, sagt Gott zu dem Sohn und dem Geist. Los geht's, fahren wir mal herab. Das ist Spott. Als Gott muss da nicht herabfahren, nicht herabsteigen. Das Bild ist ein anderes. Das Bild ist so, Gott sagt, ihr wollt einen Turm bauen und in den Himmel kommen, richtig? So hoch haben sie ihn gebaut. Und Gott sagt, ich glaube, wir müssen mal runterfahren und mal eine Lupe nehmen und schauen mal, wie weit sie gekommen sind. Das ist das Bild. Auf, lasst uns mal denen entgegenkommen. Sie denken, sie sind schon im Himmel angekommen? Wir sehen sie nicht von hier oben. Wir müssen herabkommen, um sie zu sehen. Versteht ihr? Das ist Spott. Humorvoll, sagt Gott. Wirklich, ihr wollt mir entgegenkommen? Wir verstehen dann das Bild, das dann in der Bibel entfaltet wird. Gott muss herabkommen. Gott muss sich offenbaren, in Christus sich erniedrigen. Es ist immer, Gott macht sich auf den Weg, nicht der Mensch macht sich auf den Weg und will zu Gott kommen. Unmöglich. Gott kommt. Siehe, dein König kommt. Freu dich, Tochter Zion. So, das ist, ich belasse es dabei, weil die Geschichte ist uns auch gut bekannt. Das ist aber Spott. Gott macht sich lustig über ihren Versuch, einen Tempel zu bauen und einen Weg zu Gott zu finden. Lass uns schon mal gehen und gucken, ob wir sie finden, da auf diesem Weg. So, das ist ein gutes Beispiel und das meine ich. Die Spötter, die sind die, die sich nicht zurechtweisen lassen, obwohl sie eigentlich, und das ist der Punkt, obwohl sie eigentlich den Willen Gottes kennen. Gott hat ihn zum Beispiel in dem Fall zum Turmbau zu Babel. Gott sagt, vermehrt euch und sie sagen, nö, bleiben zusammen. Gott sagt, ich bitte euch, vermehrt euch. Und sie sagt, nein, wir haben darüber nachgedacht, es ist besser zusammen zu bleiben. Das ist Arroganz. Das ist Spott. Das bedeutet, ich weiß es besser, Gott, als du. Wenn Gott sagt, ihr sollt euch vermehren und die sagen, nein, lieber nicht, dann sagen sie, Gott, wir haben ein anderes Verständnis davon, was wir zu tun und das sind Spötter. Das heißt, den Willen Gottes zu widerstehen, das ist Spott. Den Willen Gottes zu kennen und ihn nicht zu befolgen, das ist Spott. Man spottet darüber. Und die Bibel sagt, dann spottet Gott auch. Und sagt, es gibt Konsequenzen dafür. Also, die Spötter verstehen wir, was ist ihr Spott nochmal? Sie sagen, die Verheißung seiner Ankunft, wo ist sie? Die machen sich darüber lustig und sagen, das heißt nochmal, versteht ihr, sie kennen sie, oder? Wenn sie sagen, wo ist die Verheißung, das Versprechen seiner Wiederkunft? Sie wissen, dass es eine Verheißung gibt. Sie kennen das Versprechen. Sie kennen das entweder aus dem Alten Testament oder sie kennen das auch von den Apostel Jesu. Denn beides verdrehen sie, sagt der Petrus. In ihrer Unwissenheit und ihrem Unverstand verdrehen sie die Schriften und zu ihrem eigenen Verderben. Das heißt, sie wissen, was der Wille Gottes ist, aber sind nicht bereit, sich dem unterzuordnen. Das zeigt sich, und jetzt gehen wir weiter. Gehen wir noch nicht weiter. Ich würde so gerne schneller machen, aber gehen wir noch nicht weiter. Das bringt mich übers Herz, alles zu überfliegen. Schaut mal, da heißt es, also, das Erste, die kennen die Verheißung, aber verwerfen sie. Das heißt, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Und dann kommt ihr Argument, der Grund, warum sie es verwerfen. Sie sagen, es gibt kein Gericht. Sie sagen, denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so von Anfang der Schöpfung an. Ist okay, wenn ich noch mal kurz zurückrudere. Dieser eine Satz, der ist wichtig, weil wir müssen ihr Argument verstehen. Ihr Argument ist welches? Sie sagen, es kann und es wird kein Gericht geben. Warum? Weil alles, was von Anfang an passiert, einfach ein natürlicher Prozess ist. Sie sagen, denn seitdem die Väter entschlafen sind, ich habe mir darüber Gedanken gemacht, von welchen Vätern redet er? Redet er von Abraham, Isaac, Jakob? Das heißt, ab dem Moment, wo Abraham, Isaac, Jakob starb, dann ab dem hat sich nicht verändert. Könnte sein. Oder redet er von den Vätern, ihren Vätern? Oder redet er von den Vätern, den Aposteln vielleicht? Seitdem die Väter der Gemeinde gestorben sind, von welchen Vätern? Aber der Satz macht deutlich, von wem die Rede ist. Es heißt, seitdem die Väter entschlafen, bleibt alles von Anfang der Schöpfung an. Also er redet nicht von Abraham, er redet nicht von den Aposteln. Er sagt, seitdem die Menschen, die ersten Menschen, die ersten Väter, das heißt, seitdem die Menschheit existiert, beziehungsweise seitdem die gestorben sind, es ändert sich nicht. Seitdem Menschen da sind, die ersten Menschen, und sie gestorben sind, es bleibt alles so. Was steckt dahinter? Was ist Ihre Überzeugung oder was ist das Argument? Das Argument ist, es alles, was sie erlebt, selbst wenn Gott das alles geschaffen hat, dann hat das sozusagen das angestoßen und es läuft alles den natürlichen Gang. Das bedeutet zum Beispiel, wenn sich das Klima ändert, dann ist das einfach natürlich. Es gab Zeiten, da haben wir Eis gehabt, dann gibt es Zeiten, dann wird es halt heiß werden. Und dann ist es wieder in Ordnung. Das ist ein natürlicher Prozess. Die Erde und die Welt durchläuft bestimmte Phasen. Und das war von Anfang an schon so. Milliarden von Jahren gab es schon das und das und das und das. Seitdem die Väter entschlafen sind, ab diesem Zeitpunkt läuft alles einen natürlichen Gang. Es gibt Phasen, da gibt es Frieden und dann gibt es Phasen, dann gibt es Krieg. Es gibt Phasen, da lebt man und dann gibt es Phasen, da stirbt man. Es ist ein natürlicher Prozess. Leben und Tod gehört zum Leben dazu. Ist alles normal. Es gibt Phasen, da entstehen Reiche und dann gibt es Phasen, dann verschwinden Reiche. Es gibt Phasen, dann kommen Kriege auf und dann gibt es Phasen, da gibt's Frieden. Es gibt Phasen, kommen Mächte und dann gibt es Phasen, da kommen andere. Es gibt Phasen, dann kollabiert die Wirtschaft und das Finanzsystem und dann gibt es Phasen, dann erholt sich wieder. Da gibt es eine Immobilienblase und dann erholt sich wieder. Es gibt einfach verschiedene Phasen. Und ihr sagt, das ist Gericht. Das ist Witz, sagen sie. Sie machen sich lustig darüber, dass die Gemeinde und dass die Geliebten, weil sie die Schriften kennen, diese Dinge der Welt anders betrachten und anders beleuchten als sie. Für sie ist es ein natürlicher Prozess. In dem Fall, wir leben jetzt, ja okay, jetzt leben wir halt in einer Kriegszeit, die hat einfach eine Finanzkrise bzw. eine Wirtschaftskrise ausgelöst und dem folgt bald eine Immobilienblasenkrise. Und dann kommt wieder eine Phase, dann wird sich das Ganze wieder erholen. Und ja, ich bin jetzt nicht der großartigste Geschichtslehrer, bin ich gar kein Lehrer, aber ich weiß, dass man sagen kann, ich weiß, da gab es Reiche und dann kommt ein anderes Reich und löst es ab und dann herrschen sie und dann kommt ein anderes Reich und dann zerbricht dieses und dann übernehmen sie die Weltherrschaft und wir können in der Geschichte das verfolgen, oder? Und wir können sagen, ja, mit Amerika war es bald und dann kommt China. Und dann kann man sagen, das ist ein natürlicher Gang, oder? Oder da war es mit Europa und dann kommt halt Russland. Das ist ein natürlicher Gang. Das kann man alles so sehen. Und das ist auch, was die Spötter sagen und Spötter sagen. Ihr sagt, Leute, das ist normal. Was macht ihr für einen Kopf? Das ist normal. Wir sagen, die Schrift sagt, die Propheten und die Apostel und Jesus sagen, das ist Gericht. Die Perspektive der Schrift über die Phasen, das ist Gottes Handeln mit der Welt. Dass ein Reich kommt und dann aber durch ein anderes Reich vernichtet wird. Wer macht das? Wenn Babylon aufsteht und Medo-Persien dann kommt, wer hat es erlaubt, Medo-Persien, Babel zu vernichten? Was sagt die Schrift? Ist der Herr. Weil Babel sich überhob und gesagt hat, schau mal an, hier bin ich. Ihr versteht, worauf ich hinaus möchte? Oder zumindest, was ich glaube, was die Schrift hier an diesem Punkt sagt? Was ist der Spott der Spötter? Warum glauben sie nicht an die Wiederkunft? Warum leugnen sie? Weil sie sagen, das, was ihr als Gericht hier empfindet oder als bezeichnet, das ist ein natürlicher Lauf der Dinge. Mensch stirbt, sagst du, oh Gericht Gottes, der Sündelohn ist der Tod. Und die Menschen, die Spötter sagen, die Menschen sterben einfach, weil sie sterblich sind. Und dann sagen die Christen, oh, vielleicht stimmt es. Und kommen ins Grübeln, kommen ins Zweifeln. Und die denken, ja, aber vielleicht ist es einfach nur so. Die Weltgeschichte läuft einfach und es wiederholt sich einfach alles, nur halt anders. Aber es wiederholt sich. Alles bleibt letztendlich beim Gleichen. Die sagen nicht, es verändert sich nichts. Das ist nicht, was sie sagen. Die Abläufe, die sind immer die gleichen. Und Petrus sagt, die so es behaupten, die haben keine Ahnung. Warum haben sie keine Ahnung? Sie sind unverständlich, die sind ungefestigt, sie kennen nicht die Schrift. Sie kennen das Wort Gottes nicht. Und sie begreifen, sie verstehen etwas nicht, dass das, was Gott tut, Gericht ist. Und das hat er schon einmal getan und wird es wieder tun. Schaut mal Vers 5. Jetzt gehen wir weiter. Vers 5 heißt es, denn denen, die das behaupten, ist verborgen, dass von jeher Himmel waren und eine Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte, und zwar durch das Wort Gottes. So, er sagt, jenen, die das sagen, also die so spotten und so reden und nicht an ein Gericht Gottes glauben, sondern an den natürlichen Ablauf und Prozess. Es gibt sogar wissenschaftlich da einen Namen hinter dieser Theorie, aber das lassen wir hier. Sie behaupten und sie sagen, also Petrus sagt, die das behaupten, ihnen ist es verborgen. Je nach Übersetzung, die meisten, die Elberfelder haben, die werden da lesen, ihnen ist verborgen. Wir haben einen guten Teil bei uns, nicht der Entschlafenen, aber einen guten Teil, die eine Schlachterbibel haben. Bei denen heißt es, ich vermute, ich habe es in meiner gefunden, übersehen absichtlich sogar, steht es da. Je nach Übersetzung, wir lesen, finden wir so einen anderen Versuch, diesen griechischen Begriff zu umschreiben. Zum Beispiel heißt es, die sind unbedacht oder wollen nicht wahrhaben, übersetzen manche zum Beispiel. Allein wenn wir die Fülle der verschiedenen Übersetzungen sehen, macht es deutlich, dass dieser Begriff vielschichtig ist und die Aspekte dessen, des Verborgen, ihnen ist verborgen, groß ist, ja. Das Griechische, was damit meint, verborgen, bedeutet nicht, sie haben einfach keine Kenntnis darüber. Versteht ihr? Sondern es bedeutet das, was Spötter sind. Sie wissen das. Sie kennen die Verheißung der Wiederkunft. Aber sie verwerfen sie, weil sie denken, sie wissen es besser. Weil sie besserwisserisch sind, arrogant sind. Weil sie ungefestigt sind, weil sie das verdrehen. Sie wissen das. Und obwohl sie die Schriften kennen, Propheten und die Apostel, obwohl sie wissen, was in der Schrift ist, was die Schrift darüber sagt, obwohl sie wissen, dass es eigentlich Gericht Gottes ist und dass der Herr wirklich kommen wird und das tut, was er versprochen hat und die Verheißung gegeben hat, sie übersehen es absichtlich, sagt die Schlachter zum Beispiel. Das heißt, sie ignorieren das einfach. Warum? Das passt nicht in ihr Lebensbild, in Weltbild, das passt nicht in ihr Lebensverständnis, das passt nicht zu ihrer Überzeugung, das passt einfach nicht zu ihrem Lebensstil, in ihren Begierden. Also, obwohl sie es wissen, übergehen sie diese Stellen und verdrehen diese Stellen und sagen, nee, kein Gericht, kein Gericht. Es ist nicht so, dass sie hingehen und sagen, okay, schaut mal, wir haben wissenschaftliche Beweise, dass hier die Welt so alt ist und was weiß ich. Das ist jetzt darum, glaube ich nicht, dass es in erster Linie darum geht, dass sie in die Geschichte zurückgehen und alles rekonstruieren, sondern sie sagen, es ist normal alles. Aber liebe Geschwister, an diesem Punkt nur mal kurz. Was ist das für eine Hoffnung? Was ist das für eine Perspektive? Und darum, Petrus will sie ja mit ihr hoch hinaufnehmen. Er will ihnen etwas zeigen, was sie erwartet. Er will zeigen, worauf wir wirklich warten sollen, was uns wirklich erwartet und womit wir rechnen sollen. Womit, nach diesem Verständnis, in diesem Weltbild, womit können wir rechnen? Wo ist die Hoffnung da? In unserer Zeit, jetzt wo wir leben, keine Hoffnung. Ja, es wird mal besser und dann wird es wieder schlechter, dann wird es mal wieder besser, dann wird es wieder schlecht. Und das läuft so Millionen von Jahren, und aber bis halt irgendwann mal die Erde vielleicht doch implodiert. Das ist keine Perspektive, das ist keine Hoffnung, das ist es nicht. Petrus sagt, das heißt, obwohl sie eigentlich es besser wissen sollten, weil es ihnen offenbar ist, die Propheten haben geredet, das Zeugnis ist klar, ignorieren sie diese Dinge. Was ignorieren sie? Er bringt ein Beispiel. Zum Beispiel ignorieren sie, dass Gott schon einmal die Welt richtete. dass er schon einmal die Boshaft und ihre Begierden der Menschen richtet. Petrus sprach ja schon darüber im Abschnitt vorher. Schaut mal in Kapitel 2, Vers 4 heißt es, denn wenn er die Engel, die gesündigt hatten, nicht verschonte, sondern in finsteren Höhlen aufbewahrt gehalten hat und Vers 5 ist das. Und wenn er die alte Welt nicht verschonte, sondern nur den Prediger der Gerechtigkeit, er spricht, Gott hat die alte Welt nicht verschont. Jetzt kommt Petrus noch einmal darauf zurück. Weil Petrus hat ja gewarnt und gesagt, Gott wird richten, hat drei Beispiele gegeben. Und obwohl es in der Schrift steht, obwohl es die Propheten gesprochen haben, sie verdrehen diese Worte und sagen, nein, es wird kein Gericht geben. Und Petrus sagt, ihnen ist verborgen. Sie verstehen nicht, dass Gott das schon einmal getan hat und nehmen Bezug eben auf das erste Gericht oder auf die alte Erde. Ich finde es höchst spannend und höchst interessant, warum Petrus das hier dieses Beispiel nimmt und wie er es beschreibt. Ich nehme euch nur ganz kurz damit hinein. Schaut mal, was er darüber redet. Also sie wissen, die verstehen etwas nicht. Das ist das, was wir im ersten Buch Mose lesen. Das, was wir in den ersten Kapiteln lesen. Sie begreifen nicht, was da passiert ist oder was das Wort Gottes sagt. Sie verstehen die Welt nicht einmal. Sie verstehen nicht einmal die Schöpfung. Sie meinen, sie können erklären, neulich wurde doch ein Riesenteleskop oder nee. Und jetzt in allen Nachrichten, jetzt kann die Menschheit bald erfahren, was der Ursprung der Welt ist, gell? Oder des Universums. Jetzt können sie bis an den Anfang zurückreisen und können das erklären. Ich meine, das Ding ist genial. So eine Kamera ist nicht schlecht, oder? Es spricht nichts dagegen. Nur nebenbei, lass mich das an dieser Stelle kurz sagen. Ziegelbrennen war nicht das Problem in Babel. Ziegelstreichen und brennen, das war nicht. Das heißt, die Technik an sich selbst ist nicht das Problem. Die kann für uns zum großen Segen sein, oder? Ich bin froh um diese Mikrofone hier. Wir können sie zum Segen einsetzen oder wir können sie zum Götzen machen. Und Gott dadurch ersetzen. Und das ist das Gefährliche. Wenn das, was Gott uns gibt, wenn wir das zum Götzen machen und unser Leben von diesen Dingen abhängig machen, von der Technik, dann ist gefährlich. Und dann kommt Gericht. Gott hat kein Problem gehabt mit einem Turm und mit Ziegel. Gott hat auch kein Problem mit einem, ist es ein Teleskop oder was ist das? So, ich weiß nur, sehr orange, als ich es gesehen habe. Also dieses, kein Problem, dass der Mensch die Fähigkeit hat, so ein Ding zu bauen. Ist eine Gabe übrigens von Gott, sowas überhaupt sich ausdenken zu können, sowas herzustellen. Aber er hat ein Problem damit zu meinen, dass sie dadurch jetzt den Ursprung des Universums erklären können. Übrigens, das ist für mich ein anderer Turm. All das, was gemacht hat, das ist ein weiterer Turm, Gott in den Himmel zu gehen, da, wo alles angefangen hat. Glaubt mir, Gott wird immer sagen, lasst uns mal runtergehen. Mal schauen, lasst uns mal herabfahren. Aber dann kommt es mit Feuer. Ja, das ist ein weiterer Hochmut des Menschen zu meinen, jetzt können sie es erklären. Nochmal, nichts gegen die Bilder und das sind schöne Bilder und nichts gegen die Technik. Es geht um die Haltung und den Anspruch dahinter. Also, Petrus spricht jetzt hier und er sagt, was ist ihnen verborgen? Und ich finde es interessant, was er sagt, was ihnen verborgen ist. Dass von je Himmel waren und eine Erde, aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte, und zwar durch das Wort Gottes, durch welche die damalige Welt vom Wasser überschwemmt unterging. Die Betonung ist, durch das Wort Gottes. Gott hat durch sein Wort schon mal eine Welt geschaffen und durch dieses Wort hat diese Welt Bestand, also existierte. Und durch das gleiche Wort hat Gott sie auch dann gerichtet und vernichtet. Gott hat das gesprochen und es wurde. Und Gott hat geredet und gerichtet und es wurde. Das ist was. Petrus sagt nochmal, ich erinnere euch, bitte, ich wecke eure Gesinnungen, dass ihr lauteres Verständnis bezüglich des Wortes Gottes. Was hat Gott denn gesagt? Bitte, haltet fest an dem, was Gott gesagt hat. Und dann sagt er, die Spötter, die verstehen das Wort Gottes nicht. Und sie verstehen nicht, was, die Schöpfung begreifen sie nicht einmal. Gott hat gesprochen und es gemacht. Und dann hat Gott gesprochen und es vernichtet, es gerichtet. Wie Petrus aber diese Zeilen hier schreibt, das sind so präzise, 2, 3 Zeilen, aber ich merke, dass mein Verständnis von der Schöpfung so klein ist, dass ich eigentlich nichts wirklich begreife, wie das Ganze passiert ist. Ich gebe euch in ein paar Minuten noch ein, zwei Beispiele, was ich meine. Schaut mal, was er sagt. Er schreibt, dass von jeher Himmel waren und eine Erde, also mehrere Himmel. Im Hebräischen ist es in Himmeln immer. Das Hebräische kennt übrigens nicht Himmel. Es kennt nur Himmeln. So wie wir zum Beispiel, wir kennen nur Ferien. Voll gut, gell? Wir kennen nicht Ferie. Es gibt keine Einferien. Ich sage Ferien. Lassen wir es, deutsche Grammatik. Es gibt kein Wort Einzahl Ferien. Es gibt nur in Mehrzahl. Genauso gibt es nur Mehrzahl für Himmel, keine Einzahl. Das heißt, das, was Gott mit Himmel meint, ist so groß. Ich kenne mindestens 3. Himmelszelt, der Horizont, das Universum als Himmel und das, was die Bibel als Himmel bezeichnet, da, wo Gott wohnt. Ja? Mindestens 3 kenne ich. Paulus sagt, ich wurde in den dritten Himmel entrückt. Das heißt, zu Gott. Ja. Das heißt, das, was Gott geschaffen hat als den Horizont, das, was Gott geschaffen hat als das Universum, da jetzt, wo man dann so weit schauen kann, und letztendlich das, was man nicht schauen kann, nämlich bei Gott selbst. Das kann man mit keinem Teleskop durchleuchten und erforschen. Also schreit Petrus darüber und dann sagt er, und eine Erde. Und das ist ja noch jetzt nicht überraschend für uns, okay? Das kennen wir. Aber jetzt schaut noch, was er dann sagt. Eine Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte. Was war die erste Erde? Was war die Beschaffenheit der ersten Erde? Sie war aus Wasser und durch Wasser. Wenn ich an die Erde denke, an was denke ich? An den Acker. Ich denke an unseren Globus und ich denke die Erde und da gibt es halt noch Wasser. Natürlich viel Wasser. Wir wissen, wie viel prozentual die Welt, unsere Erde mit Wasser bedeckt ist. Aber wir denken da, wir haben die Erde und dann gibt es halt viel Wasser da drauf. Gott sagt, denen ist verborgen, sie haben kein Verständnis, wie die erste Erde überhaupt von Gott geschaffen wurde, wie die erste Erde überhaupt gemacht war. Geht mit mir ins erste Buch Mose. Ich gebe euch ein paar Stellen heute zum persönlichen Bibelstudium. Also Sprüche wäre gute Studium bezüglich der Toren. Hier nochmal das erste Buch Mose, Kapitel 1, die altbekannten Verse unter dieser Perspektive mal zu lesen. Ich lese mal die ersten Verse nochmal an. Kapitel 1 ab Vers 1 heißt es: Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Merkt ihr, das ist der gleiche Begriff wie beim Petrus. Das heißt, Petrus geht hierhin zurück und sagt, was ihnen, diesen Spötter, verborgen ist, was sie nicht begreifen, nicht verstehen. Und darum, wenn sie das hier nicht verstanden haben, dann begreifen sie den Rest auch nicht. Also, das ist wie eine Überschrift. Und dann geht's los, Vers 2. Und die Erde war wüst und leer. Kennt ihr noch den Begriff Tohu Wabohu? Ja? Was meint das? Die Erde war wüst und leer. Bedeutet nicht, die Erde war Wüste. Und war nichts in der Wüste. Denn die erste Erde war nicht Wüste. Sondern die war wüst. Dieses Tohu Wabohu, eine Umschreibung. Sie war unbewohnbar, Chaos. Kein lebensfähiger Raum, also dort konnte kein Leben existieren. Das ist das, was die Beschreibung von wüst und leer, dort konnte nichts existieren, dort konnte nichts leben. So war die Erde. Und die Erde war wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe. Von welcher Tiefe ist hier die Rede? Wasser. Hier ist nicht die Rede vom Meer, denn später lesen wir, dass das Meer geschaffen wurde. Versteht ihr? Die Erde wurde geschaffen und was war die Erde als erstes? Eine Tiefe. Viel Spaß bei allen wissenschaftsfreundlichen, da wäre jetzt gutes Studium von Wort und Wissen bestimmt gut, da diesen Dingen nachzugehen. Es ist, Es ist unglaublich buchstäblich tief, was hier steht. Die Erde in ihrer Beschaffenheit ist nicht so, wie wir denken. Die erste Erde, die alte Erde, die Gott richtete, war von ihrer Beschaffenheit anders als die Erde, in der wir heute leben. Nur nebenbei, das ist auch der Grund, warum sie alle knapp 900 Jahre alt wurden. Und nach der Sintflut wir eine andere Erde haben, in einer anderen Beschaffenheit. Und darum leben Menschen dann nicht mehr so alt, weil die Erde einfach oder diese Welt anders war. Sie bedenken diese, die bedenken nicht, dass es etwas anderes mal war und dass das, was da mal war, Gott gerichtet hat und vernichtet hat. Und sie sagen, nein, nein, alles läuft nach dem Gleichen. Von wegen läuft alles gleich. Schaut mal, Vers 3. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es wurde Licht. Was für ein Licht? Sonne? Mond? Sterne? Ihr seid alle bibelkundig. Das finden wir dann in Vers 14. Und Gott sprach, es sollen Lichter sein an der Wölbung des Himmels. Und dann geht es um Sonne, Mond und Sterne. Schaut mal, es gab eine Erde schon. Da gab es Sonne, Mond und Sterne nicht. Was gab es da nicht? Den Kosmos. Zumindest unser Planetensystem, soweit verstehe ich es. Da gab es schon gab eine Erde, die Gott gemacht hat. Und da gab es nochmal Sonne, Mond und Sterne nicht. Das wirft ja alles über den Haufen, was wir von Entstehung uns vorstellen, oder? Nach unserem Verständnis muss zuerst was gegeben haben. Die Sonne zumindest, oder unser Sonnensystem, dann die Sonne und dann die Erde, die dann drumherum kreiste, dann der Mond, dann drum. Gott hat das anders gemacht. Es gibt eine andere Reihenfolge. Und jetzt schaut man mit ihm weiter, ganz kurz noch. Und es geschah, dass das, und Gott sah, dass das Licht es gut war. Und Gott schied das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend und es wurde Morgen ein Tag. Da gab es Sonne, Mond und Sterne noch nicht als Trennung zwischen Tag und Nacht. Da gab es schon Tag und Nacht. Nämlich Licht und Finsternis. Von welchem Licht ist hier die Rede? Was war so am Anfang da? Schon die Rabbiner sagten, das Licht des Messias. Ja. Ich gucke gleich, ob ich noch zu diesem herrlichen Spruch noch komme, aber ich lese euch kurz noch das zu Ende. Das heißt, etwas anderes hat diese Erde gehalten. Um etwas anderes kreiste das. Und das wahre Licht. Und dann Vers 6. Und Gott sprach, es werde eine Wölbung mitten im Wasser und es sei eine Scheidung zwischen dem Wasser und dem Wasser. Interessanter Ausdruck, oder? Schau mal, wie präzise Petrus war, als er über die erste Rede sprach. Er sagt, die war durchs Wasser, aus Wasser und durchs Wasser, ja? Und hier heißt es, die erste Erde war was? Einfach erstmal tiefes Wasser. Und dann fing Gott was zu tun. Er hat dieses Wasser getrennt. Eins Wasser nach oben und Wasser nach unten. Viele Wissenschaftler oder viele Kritiker sagen, wie konnte es eine Sintflut geben und die ganze Erde überschwemmen? Woher kam das ganze Wasser? Weil sie nicht wissen, dass die erste Erde aus und durchs Wasser Bestand hatte. Es gab genug Wasser, denn sie wurde aus diesem Wasser gemacht. Gott schickt einfach das Wasser wieder zurück. Das ist ihnen verborgen, sagt. Obwohl sie die Schrift haben, sie glauben ja dem nicht. Die verwerfen es absichtlich. Die sagen Mythen, Geschichten, Legenden oder ist nicht wahr, Menschenwort. Kein Wunder, sie verstehen das nicht. Ich lese noch ein bisschen weiter. Und Gott machte die Wölbung und schied das Wasser, das unterhalb der Wölbung, von dem Wasser, das oberhalb der Wölbung war. Und es geschah so. Und Gott nannte die Wölbung Himmel. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der zweite Tag. Dritter Tag. Und Gott sprach, es soll sich das Wasser unterhalb des Himmels an einen Ort sammeln. Und es wurde das Trockene sichtbar. Und auf einmal bekommen wir die Adama, die Erde. Der Prozess ist höchst faszinierend. Die erste Erde, die Beschaffenheit der ersten Erde, sie war anders. Darf ich euch noch kurz was vorlesen? Das war mir heute zu herrlich, als dass ich das heute mit nach Hause nehmen möchte. Geht mir in den Sprüche, Kapitel 8. Wir haben mit den Toren begonnen, die ihre Unwissenheit, ihren Unverständnis und ihre Unbelehrbarkeit. Und wir enden mit einem Weisen. Und das ist Sprüche 8. Sprüche 8, ich habe vorhin schon gesagt, ist die Beschreibung der personifizierten Weisheit. Vom Kolosserbrief wissen wir, dass Jesus Christus die Weisheit, in dem verborgen sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Also Jesus ist die Weisheit, ist eine Person und das wird uns beschrieben. Ich möchte euch ab Vers 22 etwas über diese Person, über diese Weisheit, im Gegensatz zu den Narren, zu den Toren, die nichts verstehen, möchte ich euch vorlesen. Vers 22 folgende. Schaut mal. Der Herr hat mich geschaffen als Anfang seines Weges, als ersten seiner Werke von jeher. Und Gott sprach, es werde Licht. Der Herr hat mich geschaffen, sagt die Weisheit. Jetzt sagen ja, wie wurde Jesus geschaffen? Nein. Jetzt lest mit mir weiter. Als erster seiner Werke von jeher. Er ist der erste ganzen Schöpfung, heißt es. Er Erstling. Sofort, ich lese mit euch weiter noch. Von Ewigkeit her war ich eingesetzt, von Anfang an, von den Uranfängen der Erde. Diese Weisheit war von wie lange schon da? Von der Ewigkeit. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Von Anfang an bei Gott. Und das Wort war Gott. Und alles wurde durch dieses Wort geschaffen. Also es gibt nichts, was nicht durch dieses Wort geschaffen wurde. Und dieses Wort ist das Licht. Als Gott sprach, es werde Licht. Diese Dinge kommen hier alle zusammen. Und das ist die Beschreibung so tief, ich wage es nicht im Einzelnen auszulegen. Ich möchte nur ein bisschen weiterlesen. Vers 23 nochmal. Von Ewigkeit her war ich eingesetzt, von Anfang an, von den Urfängen der Erde. Als es noch keinen Fluten gab, wurde ich geboren. Und noch keine Quellen waren reich an Wasser. Ehe die Berge eingesetzt wurden, von den Hügeln war ich geboren. Als noch nicht gemacht die Erde und die Fluten, noch die Gesamtheit der Erdschollen, des Festlandes. Als er die Himmel feststellte, war ich dabei. Als er einen Kreis abmaß über die Fläche der Tiefe. Als er die Wolken droben befestigte. Als er stark machte die Quellen der Tiefe. Als er dem Meer seine Schranke setzte, damit das Wasser seinen Befehl nicht übertrat. Als er die Grundfesten der Erde abmaß. Da war ich Schoßkind bei ihm. Was für eine herrliche Beschreibung. Er war, das Wort war im Anfang, das Wort war bei Gott und Gott, das Wort war Gott. Von Ewigkeit her, in einer Sprache eines Kindes, oder? Er wurde geboren, gezeugt, geschaffen. Warum? Jesus, nochmal, nicht, dass ihr mich falsch versteht, Jesus wurde nicht geboren, von Ewigkeit erst geschaffen. Er ist Gott. Aber hier wird mit der Sprache, weil dieser Gottes Sohn, der ewige Gott, wurde Mensch, wurde Sohn, wurde geboren, wurde gezeugt. Ich habe dich heute gezeugt, mein Sohn bist du. Und wer ist dieser Sohn? Er ist der Schöpfer. Er war von Anfang an bei allem dabei, als Gott diese Schöpfung so gemacht hatte. Als er die Erde so gemacht hatte, als er diese Tiefe gemacht hat. Und das Wasser trennte vom Wasser trennte, als er die Wölbung gemacht hatte. Jesus war von Anfang an dabei. Das ist eine herrliche Beschreibung, oder? Ich liebe Vers 30. Da war ich Schoßkind bei ihm. Das Bild ist, dass ich durfte auf dem Schoß sitzen, als das Ganze passiert ist. Ich war dabei. Warst du dabei? Waren die Menschen dabei? Waren die Spötter dabei? Können Sie sagen, wie Gott das Ganze gemacht hat? Ich habe keine Ahnung, wie das Gott gemacht hat. Sie können nicht sagen, aber Sie können sagen, nee, es läuft alles immer gleich ab. Wir wissen das. Woher? Woher wisst ihr, wie das alles abläuft? Wart ihr dabei, als das alles geschaffen wurde, als die Erde gemacht wurde, das Universum? Wisst ihr, wie das alles abläuft? Nein, eben nicht. Ihr habt keine Ahnung. Und wenn ihr jetzt euch aufspielt und sagt, es bleibt alles so, ihr habt keine Ahnung. Ihr wart nicht mal am Anfang dabei. Ihr erinnert euch an Hiob? Als Gott gesagt, Hiob, warst du dabei, als ich einen Ratschluss gefasst habe? Hiob wird klein. Das heißt, er war kein Narr. War kein Tor. Er sagt, okay, Gott, ich begreife, ich verstehe nichts. Gut. Die Spötter, die sagen, nee, so war das nicht. So kann es nicht gewesen sein. Ich gehe zurück und schließe ab für heute. 2. Petrus, das Studium für heute. Also, ihnen ist das verborgen. Die haben die Entstehung der ersten Welt nicht verstanden. Und sie haben darum auch nicht verstanden, dass Gott durch das gleiche Wort und Gott sprach und es wurde und Gott sprach und es wurde und Gott sprach und es wurde. Die verstehen das nicht. Und sie verstehen darum nicht, als dann Gott sagte und Gott sprach. Das Fleisch und das Menschenherz ist böse von und es reute mich, dass ich die Welt und alles drauf geschaffen habe. Und es reute mich, ich will dem ein Ende machen. Gott sprach das und dann wurde es. Und Gott sprach, ich will eine Flut bringen. Und es wurde, weil Gott sprach, passiert das. Warum sagt Petrus das? Ich lese noch Vers 7 und da steigen wir in der nächsten Bibelstunde ein. Die jetzigen Himmel und die jetzige Erde aber sind durch dasselbe Wort aufbewahrt und für das Feuer aufgehoben. Dasselbe Wort, das diese alte Welt geschaffen hat und gerichtet hat. Dasselbe Wort wird auch diese Welt richten. Warum in Feuer? Und all das nehme ich euch in der nächsten Bibelstunde mit hinein. Die Spötter, die haben keine Ahnung, was im Wort Gottes eigentlich steht. Und weil sie das nicht verstehen, können sie das auch nicht einordnen. Und weil sie das nicht richtig einordnen, wissen sie nicht, was Gottes Wort über diese Erde sagt. Und weil sie das nicht wissen, haben sie eine falsche Erwartung. Es läuft halt alles so, von wegen. Es läuft alles auf ein Ereignis hin, vom Wort Gottes, auf einen Tag, an dem das alles gerichtet und vernichtet wird. Darauf läuft das hinaus. Und wir sollten dann natürlich nicht unwissend sein. Uns sollte das nicht verborgen sein. Wir sollten die richtige Erwartung haben, das richtige Verständnis, was Gott mit dieser Welt, mit dieser Erde vorhat, damit wir wirklich das Richtige erwarten. Mir geht es so als Zeugnis zum Schluss, erst dadurch kriege ich wieder Hoffnung. Da kommt mein Herz zur Ruhe. Egal ob Krieg, nicht Krieg, Immobilienblase, nicht Finanzkrise, nicht Inflation, Leben oder Tod. Wenn ich das, je mehr ich das begreife heute, ich lasse das, studiere, mein Herz kommt zur Ruhe. Ich habe eine andere Hoffnung, ich habe eine andere Erwartung. Ich weiß, und deswegen habe ich heute gesagt, hab noch ein bisschen Geduld mit mir. Wenn wir uns das anschauen, neue Himmel, neue Erde, das ist so gut. Das zu erwarten, so gut. Ich möchte beten. Jesus, dein Wort ist tief und kostbar und ich merke, wenn ich studiere, dass ich wirklich an der Oberfläche kratze und eigentlich, wenn ich ehrlich bin, nicht mal den Anfang richtig verstehe. Wie du es geschaffen hast, also diese Erde gemacht hast, die Himmel gemacht hast. Ich komme da nicht tief. Aber ich weiß, dass du es gemacht hast. Und ich weiß, dass du der Schöpfer bist, dass durch dein Wort alles wurde und durch dein Wort die Dinge Bestand haben und so lange bleiben, bis du sprichst und das ein Ende hat. Und auf dich hoffe ich, auf dich warte ich, deinem Wort vertraue ich, weil es ist wahr und es gibt mir Hoffnung, gibt mir Kraft, gibt mir eine Perspektive. Herr, ich danke dir dafür. Amen. Gottes Segen euch, kommt gut nach Hause, Lieben.